온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 아우스 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum diesmal echt randvollen Onda Info 284. Ich fasse mich deshalb kurz. Nach zwei Nachrichten zum weltweit einzigartigen Gesetz zur Geschlechtsidentität in Argentinien und dem Fall des Journalisten Romeo Langlois, der sich in den Händen der kolumbianischen FARC-Guerilla befindet, hört ihr zwei hochinteressante Beiträge. Unser Beitrag aus Bolivien fasst den Konflikt um die geplante Trasse durch das indigene Schutzgebiet Tipnis zusammen. Und der Beitrag aus Uruguay behandelt einen Teil des Karnevals, die Murga, ein gesungener Jahresrückblick und welche Rolle die Frauen dabei spielen.
La cuestión es que yo estoy re feliz porque a partir de hoy hay un cambio histórico en lo que es la civilización, en lo que es
Das Gesetz, das hier als der Beginn eines historischen Wandels in der argentinischen Gesellschaft bezeichnet wird und vergangenen Mittwoch im argentinischen Senat verabschiedet wurde, ist das Ley de Identidad de Género, Gesetz zur Geschlechtsidentität. Ein Zitat aus dem Text. Das innere und individuelle Erleben der eigenen Geschlechtsidentität, so wie jede Person sie fühlt, kann mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmen oder auch nicht. Dies bezieht das persönliche Erleben des Körpers mit ein. So einfach und doch so kompliziert können sich historische Wandel in Form von Gesetzestexten anhören. Der jahrzehntelange Kampf der argentinischen Travestis und Trans und ihrer UnterstützerInnen hat einen riesigen Erfolg zu verbuchen. Per Gesetz wird in Argentinien nun anerkannt, dass jede Person das Recht hat, ihren Namen und ihr Geschlecht selbstbestimmt zu wählen. Ab sofort kann jede Person über 18 Jahren ihren Namen, ihr Foto und ihr Geschlecht in allen offiziellen Dokumenten ändern lassen. Hierfür sind weder psychologische Gutachten noch das Vorweisen einer operativen Angleichung notwendig. Sie muss lediglich ein entsprechendes Gesuch vorlegen, das sich auf das Gesetz bezieht. Außerdem sind die staatlichen und privaten Gesundheitssysteme nun dazu verpflichtet, die medizinischen Leistungen zu übernehmen, die mit einer körperlichen Geschlechtsangleichung einhergehen. Was das für die Trans-Community in Argentinien bedeutet, fasst die langjährige Aktivistin der Organisation ALED Luana Berkins zusammen.
Zum ersten Mal werden wir Travestis, Transsexuellen und Transgender an den Tisch der Demokratie eingeladen. Der Staat erkennt uns so an, wie wir uns selbst definieren, so wie wir sind. Insbesondere in einem Land, das noch eine offene Wunde hat, was die Unterschlagung, das Leugnen von Identitäten angeht.
Nachdem Argentinien schon das erste lateinamerikanische Land war, das 2010 die Homo-Ehe einführte, nimmt es nun auch eine Vorreiterrolle in Bezug auf die Rechte von Transpersonen ein. In Deutschland beispielsweise müssen Transpersonen immer noch eine meist entwürdigende psychologische Begutachtung durchlaufen, bevor sie ihren Namen ändern dürfen. Geschlechtsangleichende Operationen werden von den Krankenkassen auch nur dann übernommen, wenn die betreffende Person langwierige psychologische Behandlungen durchlaufen hat.
Kolumbien. Seit dem 28. April 2012 befindet sich der französische Journalist Romeo Langlois in den Händen der FARC-Guerilla. An jenem Tag war es in der südkolumbianischen Provinz Caquetá zu einem Gefecht zwischen der FARC und dem Militär gekommen, bei dem das Militär offensichtlich den Kürzeren gezogen hat. Nach Militärangaben hatte Langlois als Embedded Journalist an einer Militäroperation zur Zerstörung von Kokainlabors teilgenommen. Daraufhin sei die Armee von der Frente 15 der FARC angegriffen worden. Als Langlois verwundet worden sei, habe er Helm und Schussweste ausgezogen und sich in die Hände der FARC begeben.
Mi nombre es Sancisar, conocido popularmente como Monazo. Soy comandante de escuadra del Frente 15.
Tatsächlich bestätigte ein Sprecher der FARC kurz darauf die Gefangennahme von Langlois.
Comunicado. El Frente 15 informa a la opinión pública.
Die 15. Front informiert die Öffentlichkeit, dass der französische Journalist Romeo Langlois während eines Gefechtes und in Militärkleidung gefangen genommen wurde und sich als Kriegsgefangener in unseren Händen befindet. Er ist leicht am Arm verletzt und wird medizinisch betreut. Die Kommandierenden der FARC schienen sich zunächst nicht einig zu sein, wie sie mit Longlois umgehen sollten. Erst Ende Februar hatten sie öffentlich verkündet, keine Zivilisten mehr als Geiseln nehmen zu wollen. Sie bezeichnen Longlois dennoch nicht als Geisel, sondern als Kriegsgefangenen. Das ist nach Angaben des Roten Kreuzes in diesem Fall jedoch nicht möglich. Allerdings werden die internationalen Konventionen von sämtlichen Kriegsparteien in Kolumbien immer wieder verletzt. Neben den Reportern ohne Grenzen, dem Roten Kreuz und vielen anderen forderte auch der kolumbianische Präsident Santos die sofortige Freilassung von Longlois. Ich verlange, dass sie ihn so schnell wie möglich freilassen. Journalisten sind keine Kriegsgefangenen. Sie waren es nie und können noch keine Kriegsgefangenen sein. Nur einer wollte nicht so richtig in diesen Chor einstimmen. Der kolumbianische Ex-Präsident Álvaro Uribe, bekanntermaßen kein Freund kritischer Journalisten, bezeichnete Longlois als unhöflich und wenig vertrauenswürdig. Romeo Longlois arbeitet seit 10 Jahren als freier Journalist in Kolumbien. Dabei begab er sich oft bewusst zwischen die Fronten. Für seine Dokumentation Mientras no se apaga el sol verbrachte er 2008 eine Woche im indigenen Schutzgebiet im Norden des Cauca, das damals im Kreuzfeuer zwischen den FARC und der Armee lag. Am 13. Mai verkündeten die FARC schließlich ihre Bereitschaft, Longlois an eine Kommission zu übergeben, die aus dem Internationalen Roten Kreuz, der kolumbianischen Ex-Senatorin Piedad Córdoba sowie einem Vertreter der neuen französischen Regierung bestehen soll. Sowohl Córdoba als auch das Rote Kreuz haben bereits signalisiert, an einer solchen Kommission teilnehmen zu wollen. In Kolumbien hat unterdessen eine längst überfällige Diskussion über die Rolle der Medien im Krieg begonnen.
Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate organisieren indigene Gruppen aus dem bolivianischen Tiefland einen Marsch auf La Paz. Im Oktober vergangenen Jahres hatten sie erreicht, dass der Bau einer Straße durch ein Naturschutzgebiet und indigenen Territorium aufgehoben wurde. Doch jetzt sehen sie sich erneut davon bedroht. Letzte Woche haben sich mehrere indigene Gruppen auf den beschwerlichen Weg aus dem Tiefland über die Anden Richtung La Paz gemacht. Oktober 2011. Mit Trommeln und Sprechchören begrüßen die EinwohnerInnen von La Paz einen Protestmarsch indigener Gruppen. 2 Monate lang waren sie zu Fuß aus dem Tiefland bis in die Andenmetropole gezogen. Die bolivianische Polizei hatte gewaltsam versucht, sie daran zu hindern. Es gab viele Verletzte. Doch die BewohnerInnen des Tieflands ließen sich nicht aufhalten. Sie protestierten gegen den Bau einer Straße mitten durch ihren Lebensraum, den Nationalpark Isiboro Secure, genannt Tipnis. Ein Bewohner des Nationalparks erzählt.
Wir Indigenen haben uns die Anerkennung dieses Territoriums, den Tipnis, erkämpft, für die 3 Völker Mojeño, Yuracare und Chimán. Wir leben hier in Gemeinschaften. Manche von uns leben vom Jagen und vom Fischen und darum ist es für uns nicht besser, eine Straße hier zu haben. Unsere Straßen für Kommunikation und Transport sind die Flüsse. Unsere Vorstellung eines guten Lebens ist, die Natur um uns zu haben, die Tiere in den Bergen, die Vögel, die Fische, das Wasser, die Bäume. Also gutes Leben gemeinsam mit der Natur.
Die Natur liegt eigentlich auch dem bolivianischen Präsidenten Evo Morales am Herzen.
Nicht nur wir Menschen haben Rechte, sondern auch dieser Planet. Die Tiere, die Pflanzen, alle lebenden Wesen haben Rechte, die respektiert werden müssen.
Sagte Evo Morales noch vor 3 Jahren auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Doch während der Präsident auf internationalem Parkett fleißig Luftschlösser baut, schreitet in Bolivien der Bau der Straße voran. Zwar hatte die bolivianische Regierung nach den massiven Protesten und der überwältigenden Unterstützung für die indigenen Gruppen letztes Jahr das Straßenprojekt zunächst auf Eis gelegt. Per Gesetz sollte die Unberührbarkeit des Tipnis garantiert werden. Doch dann marschierten im Januar die BefürworterInnen der Straße nach La Paz.
Wir sind hier, um für den Bau der Straße einzutreten. Dieser Marsch nach La Paz, diese Umweltschützer, die stellen sich unserer Entwicklung in den Weg.
Die BefürworterInnen und die Regierung argumentieren, dass mit dem Bau der Straße auch eine bessere Trinkwasserversorgung und der Zugang zu Bildung und Gesundheit garantiert werden könne. Ebenso verspricht man sich von der Verbindungsstraße zwischen Villa Tunari im Zentrum des Landes und San Ignacio de Mojos im nördlichen Amazonasgebiet eine stärkere Integration der verschiedenen Landesteile und mehr wirtschaftliche Entwicklung. Auch Brasilien möchte mit diesem Infrastrukturprojekt seine Exportmöglichkeiten Richtung Pazifik verbessern und stellte zinsgünstige Kredite bereit. Der Bau der Straße könnte aber auch ganz andere Auswirkungen haben, erklärt Luz Maria Calvo, eine Ethnologin vom Sozioökologischen Institut in La Paz.
Die Straße brächte ein Problem nach dem anderen mit sich. Es fängt an mit der Vertreibung der indigenen Gemeinden, die im Süden des Tipnis leben, was dann der Abholzung und der Ausweitung des Kokaanbaus Tür und Tor öffnen würde. Das wiederum würde ein Ungleichgewicht in den gesamten Wasserhaushalt bringen. Mehr Überschwemmungen für Indigene und Nicht-Indigene. Also auch die Viehwirtschaft in Beni und die städtische Bevölkerung in Trinidad wären betroffen. Letztendlich ein irreparabler Verlust der Biodiversität.
Die Waldrodung und die Ausweitung des Koka-Anbaus bedeuten schon jetzt für viele BewohnerInnen des Nationalparks, dass ihnen die Lebensgrundlage entzogen wird. Mehr als 5000 Menschen leben offiziell auf dem Tipnis-Gebiet, das etwa halb so groß ist wie Mecklenburg-Vorpommern. Der Tipnis ist aber nicht nur Naturschutzgebiet, sondern auch ein anerkanntes indigenes Territorium. Seit 1990 befindet sich das Gebiet im kollektiven Besitz der Völker Yuracare, Mojeño und Chiman. Sie werden jedoch immer wieder bedroht von Siedlern, die die Grenzen des Tipnis-Gebiets nicht respektieren. Durch Brandrodung dringen sie in das Naturschutzgebiet ein und lassen sich dort nieder. Adolfo Moye, ein Tipnis-Bewohner, erzählt.
Wir sagen Nein zur Straße Via Tunari San Ignacio de Mojos, denn wir haben erfahren, wie es ist, wenn ganze Gemeinden vertrieben werden. Wir haben erfahren, wie unsere natürlichen Ressourcen geplündert werden, die Fische, die Flüsse, die Tiere. Uns ist nichts geblieben. Unsere Wälder wurden kahlgeschlagen, jetzt gibt es kein Holz mehr, keine Fische, weil die Siedler mit ihrem Dynamit alles zerstört haben. Es gibt keine Tiere, keine Wasserschweine mehr, denn die Wälder haben sich in Coca-Felder verwandelt.
Von verschiedenen Seiten wurde vorgeschlagen, die Straße nicht einfach mitten durch das Tipnis-Gebiet, sondern stattdessen eine Umgehung zu bauen. Die wirtschaftlichen Interessen an der ressourcenreichen Region, die auch für den Coca-Anbau bestens geeignet ist, scheinen jedoch zu überwiegen. Nun lässt die Regierung die BewohnerInnen des Tipnis über den Bau der Straße entscheiden. Das Ergebnis ist dabei eigentlich schon klar. Da die Siedler und Coca-Bäuerinnen mittlerweile die Mehrheit der Bewohner darstellen, wird das Votum wohl für den Bau ausfallen.
Uruguay schmückt sich gerne damit, den längsten Karneval der Welt zu haben. In den 40 Tagen gibt es Straßenumzüge, es werden Bühnen in den Vierteln aufgebaut, wo sich die verschiedenen Karnevalsgruppierungen austoben können. Bei den geschlossenen Veranstaltungen verkaufen sich mehr Eintrittskarten als in einem ganzen Fußballjahr. Kein Wunder, denn der Karneval ist hier keine Umtata, Hilau und Allah-Veranstaltung mit Funkenmariechen. Im Zentrum steht neben dem großen Karnevalsumzug vor allem die Murga. Sie bietet einen satirisch-kritischen Jahresrückblick in gesungener Form. Gabriela Gomez, Liedermacherin und Musiklehrerin, ist Dirigentin der Murga La Bolicha que Faltaba, was so viel heißt wie das letzte Stückchen, was noch gefehlt hat, worauf alle gewartet haben. Gleichzeitig steht Bolicha auch umgangssprachlich für den Hoden que Faltaba, der fehlte. Gabriela mischt nun schon seit 25 Jahren beim uruguayischen Karneval mit und erzählt uns ihre Perspektive auf die Entwicklung, die Besonderheiten und die Stellung der Frau innerhalb der Murga.
Murga ist ein Genre musical,
Murga ist ein Musikgenre, das es in vielen Ländern gibt. Seit 1910 haben sich verschiedene Gruppierungen herausgebildet und eine davon ist die Murga. In Uruguay ist dies eine Gruppe aus Personen, die im Chor singt. Das Genre ist charakterisiert durch nasale und metallische Stimmen, die an fliegende Händler erinnern. Es gibt Stimmen, das sind echte Murga-Stimmen. Von Natur aus gibt es Leute, die schon so reden. Im Chor erreichen sie harmonische Klänge. Und das ganz ohne harmonieschaffende Instrumente, nur mit Perkussion. Die Perkussion in der Murga besteht aus einer großen und einer kleinen Trommel und Becken. In den Anfängen benutzten sie noch Topfdeckel, Dinge des alltäglichen Gebrauchs, um Geräusche zu erzeugen. Erst danach wurden Instrumente eingeführt. Es wurde perfektioniert. Ich weiß nicht, ob verbessert, aber perfektioniert. Und was schön ist und nur in dieser Art von Genre funktioniert, ist, dass ein Dirigent Tre sagt und alle gleichzeitig anfangen zu singen. Wenn einer beginnt zu singen, das ist einfach. Aber dass alle 18 gleichzeitig einfallen, nur auf eine Geste oder ein Wort hin, das ist ergreifend.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Gabriela sagt, man muss die Murga einfach hören. Gut, dann machen wir das mal und hören uns einen kleinen Auszug von La Bolija que faltaba an.
La Bolija que faltaba!
Abajo!
Dice una leyenda vieja y rara, cuando el mundo estaba oscuro y triste, que en la noche sola, sin tener marido, quiso una hija parir. Una niña loca, burlona y alegre, que era la luna.
Wir haben also eine Dirigentin, einen Chor und Percussion als Grundlage. Aber worüber singen eigentlich die Murgueras und Murgueros?
La esencia de la murga es transmitir irónicamente, como sátira, con un poco de cizaña, acontecimientos por lo general que pasaron en el año.
Die Essenz der Murga ist auf ironische Art und Weise, wie in einer Satire mit ein bisschen Zwietracht, die Themen des vergangenen Jahres darzustellen. Die Murga zielt darauf ab, ihre Meinung zu den Themen und Vorkommnissen des Jahres auszudrücken oder auch diese in Frage zu stellen. Die Murga ist Ironie und Anklage. Und klar, weil es Karneval ist, ist es auch eine Zeit der Entspannung und der Freude, des Spaßes daran, ein Spektakel zu sehen, wo die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Allerdings muss die Reflexion immer dabei sein. Eine Murga muss anklagend sein. Die uruguayische Murga war auch in der Diktatur von großer Bedeutung. Wie in allen populärmusikalischen Bereichen gab es auch hier Repression und Zensur. Man spielte mit der Mehrfachbedeutung von Wörtern oder man musste zwischen den Zeilen lesen. Die Sprache wurde verfeinert, denn man musste andere Formen finden, damit die Leute verstehen, was man mitteilen möchte, ohne es explizit sagen zu müssen. Es wurden viele Metaphern benutzt. Die Murga hat viel Poesie. Dafür ist die Murga eben da, um anzuklagen, zu lachen, zu spotten, sich zu engagieren und auch dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich zu identifizieren, nachzudenken und kritische Einwände zu haben. Denn während des Karnevals sind bestimmte Themen in aller Munde. Das Gute daran ist, dass es eine große Diversität gibt. Jeder sagt seine Meinung und das ist gut für die Menschen. Vielleicht identifiziert sich einer eher mit der einen, andere mit der anderen Meinung. Man stimmt überein oder auch nicht.
Jetzt wissen wir schon etwas mehr über die Murga. Aber Gabriela, gibt es auch eine Struktur innerhalb der Murga?
Die Struktur hat sich über die Jahre verändert. Im Allgemeinen besteht sie aus einer Begrüßung, dem Couplet und der Verabschiedung. Das Couplet kann man als eine Art gesungenen Sketch beschreiben. Es ist kein Musical, aber es wird geschauspielt, um verschiedene Charaktere zu schaffen. Es gab die Begrüßung, was heute Präsentation genannt wird. Dann gibt es das aktuelle Potpourri, ein Lied mit vielen kleinen Themen, den Salpicón. Hier geht es rhythmischer und ironischer zu. Eigentlich passt hier alles rein. Klatsch und Tratsch, Anekdotengeschichten. Das Potpourri ist generell politischer und stärker am Protest orientiert. Heute allerdings werden Vorführungen präsentiert, durch die sich ein roter Faden zieht, wo von vorne bis hinten alles stimmig sein muss. Es gibt viel mehr Monologe durch Einflüsse des Theaters. Mir persönlich gefällt es besser, wenn die ganze Zeit gesungen wird. Es ist aber auch schwieriger, sich singen zu verständigen, als wenn geredet wird. Das ist eben die große Herausforderung bei der Murga. Aber es hat sich leider ein bisschen verloren in der letzten Zeit. Jetzt wird es eher wie ein Musical aufgezogen oder es wird ein globales Werk dargeboten, das dem Reden viel mehr Platz einräumt. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Die neuen Elemente, neue Techniken, manche Neuerungen bereichern, andere nehmen der Murga etwas weg.
Als Bereicherung kann man die diesjährige Teilnahme zweier Frauen-Murgas an dem Karnevalswettbewerb in einem doch eher männerdominierten Musikgenre sehen. Auch La Bolija Que Faltaba besteht aus einem reinen Frauenchor. Ihre Dirigentin Gabriela erklärt uns, warum in ihren Augen die Murga keine männliche Angelegenheit ist.
Hinsichtlich des Thema Gender gab es viele Frauen in den Murgas. Früher, in den 70er Jahren. La Bolija Que Faltaba entstand 1999. Und einige Jahre zuvor wurde eine Aufnahmeprüfung eingeführt, um am Karnevalswettbewerb teilnehmen zu können. Das gab es vorher nicht. Es waren auch Frauen vertreten. Ich weiß allerdings nicht, wer die erste war. Pilarito Diaz hat mir von einer anderen Frauenmurga erzählt, aber er sagt, sie wäre schrecklich. Aber in der Kunst zu sagen, dass etwas schrecklich ist, ist nicht mein Ding. Denn die Kunst ist nicht dafür da, darüber zu urteilen, sondern sie zu genießen oder eben auch nicht. Mit dem Thema der Frauen verhält es sich so, dass es 30 Jahre lang keine reine Frauenmurga gab und sie damit auch kulturell verloren gegangen ist. Wenn heute über Frauenmurgas geredet wird, tut man so, als ob es nie eine Frauenbeteiligung gegeben habe, sondern es eine reine Männerdomäne sei. Was passiert ist, ist, dass die Frauen aufgehört haben, mitzumachen. Als dann die neuen Frauenmurgas aufkamen, war es etwas Befremdliches. Und mit La Bolija Que Faltaba war es dann die erste Murga mit einem reinen Frauenchor, die Aufnahmeprüfung für den Wettbewerb bestanden hat. Die Perkussion war mit Männern besetzt. Was mich aber interessiert hat, waren die Stimmen. Und genau die sind es, die in Frage gestellt werden. Da kommt das Geschlecht mit ins Spiel. Dass wir keine Murga seien, weil wir nicht so singen wie die Männer. Ich bin ehrlich gesagt nie hingegangen, um Unterscheidungen zwischen Frauen- und Männermurgas zu machen. Ich bin hingegangen, um in einer Murga zu singen. Mit der typischen Struktur, mit den typischen Stimmen. Nicht wie die der Männer, sondern wie die der Murga.
Está difícil la aceptación. Imagínate en el 99. Ahora se supone que estamos en un mundo mucho más abierto.
Die Akzeptanz ist schwierig und stell dir erst vor, wie es 1999 war. Jetzt scheint es so, als befänden wir uns in einer aufgeschlosseneren Welt. Die Geschlechterverhältnisse werden stärker thematisiert, aber wir sind immer noch am gleichen Punkt. Ich glaube nicht, dass sich viel geändert hat. Es wird viel darüber geredet, aber es ist eben Gerede und kommt nicht wirklich in der Praxis an. 1999 war es komisch. Da wurde uns gesagt, das klingt zu weiblich, da fehlt das Männliche. 2001 gab es dann eine Vorführung, die der typischen Murga näher kam. Eigentlich hatten wir auch vorher nicht das Thema Geschlecht in den Mittelpunkt gerückt. Da waren auch viele Themen für jedwede Person. Wir haben eine tolle Vorführung gemacht. Wir haben komische Bewegungen und Gesten gemacht, die auch die Männer machen. Uns wurde vorgeworfen, dass wir im erotischen oder sexuellen Sinne obszön waren. Das war komisch, weil wir wohl wie Männer wirkten. Erst sagten sie dir, dass du nicht so bist wie die Männer und ähnlicher sein musst. Dann sagen sie dir, dass du ihnen zu sehr ähnelst und das ist dann obszön. Das war kompliziert und wir waren nie damit einverstanden. Was hat das mit Frau zu tun? Ich trinke mir auch einen an der Theke und? Oder benutze auch Schimpfwörter.
Aus vor allem ökonomischen Gründen musste La Bolija Kefaltaba ein paar Jahre Zwangspause machen. Dieses Jahr haben sie wieder am Wettbewerb teilgenommen. Wie das war, erzählt uns Gabriela.
Dieses Jahr, 2002, waren wir wieder voll mit dabei. Und dieses Jahr gab es auch noch eine andere Frauenmurga. Und als sie das gesehen haben, dass es sogar zwei gibt, fanden sie es schon nicht mehr so cool. Ich will das nicht verallgemeinern, aber das Geschwätz darüber machte die Runde. Sie haben sich hinterher auch ganz schön auf mich eingeschossen dieses Jahr, mich runtergemacht. Obwohl ich denke, dass wir ein sehr konkurrenzfähiges Programm auf die Beine gestellt haben. Ich beziehe mich hier auf die Stimmen. Von den 45 Minuten, die sie dir geben, haben wir 42 Minuten lang gesungen. Es gab sogar einen Kritiker, der das hervorgehoben hat und fragte, welche andere Murga das bewerkstelligen könne. Sich singen zu verständigen, ist ja schwieriger als zu sprechen, wie wir vorher schon mal festgestellt haben. Und heutzutage wird sehr viel geredet bei den Murgas. Ich habe mitbekommen, dass sie dich klein machen und dir zu verstehen geben, dass du besser aufhörst. Aber es gab auch positive Stimmen. Es war ein kompliziertes Jahr und die andere Frauenmurga ist gut angekommen. Sie hatten viel Komik und Kommunikation.
Gabriela kritisiert, dass es neben den positiven Entwicklungen auch viele negative gibt, wie zum Beispiel die starke Kommerzialisierung, die Globalisierung der Murga. Hier ihre letzten Worte.
Ich würde gerne damit abschließen, dass für mich die Murga, der Karneval, zur kulturellen Identität gehört. Und ich sehe das von diesem Blickwinkel aus, dass es politische Arbeit in künstlerischer Form ist. Ich bekomme Schmetterlinge im Bauch, wenn ich eine Marcha Canción höre, was ein typischer uruguayischer Murga-Rhythmus ist. Und damit werde ich immer weiterarbeiten. Ich arbeite mit Kindern und versuche ihnen das zu vermitteln, auch weil viele keinen Zugang haben. Für mich passiert die eigentliche Arbeit auf der Straße. Das hat sich auch verloren, dass der Karneval nicht mehr für die Menschen gedacht wird, sondern für den Tourismus und den Kommerz und für die, die den Zugang haben. Aber es fehlt viel, dass es wieder zu einem Karneval der Viertel wird.
Cuando el mundo estaba oscuro y triste, que en la noche sola, sin tener marido, quiso una hija parir. Una niña loca, burlona y alegre, que era la luna.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com npla.de.